Friedrich Wilhelm schickte sogar seine Frau Luise zum Kaiser, um eine großzügigere Regelung zu erbitten. Unwillentlich schuf er damit eine Parallele zu den 1630er Jahren, als der unglückliche Kurfürst Georg Wilhelm die Frauen der Königsfamilie dem heranrückenden Gustav Adolf entgegengeschickt hatte, um mit ihm zu verhandeln. Napoleon zeigte sich zwar von der Entschlossenheit und der Anmut der preußischen Königin beeindruckt, machte aber keine Zugeständnisse. Der Traum von einer Vorherrschaft Preußens in Norddeutschland, den die Neutralitätszone für kurze Zeit genährt hatte, schien für immer ausgeträumt. Auch die Vision von Preußen als Großmacht im Osten, die auf Augenhöhe mit Russland und Österreich verhandelte, hatte sich in Luft aufgelöst. Eine hohe Kriegsentschädigung wurde gefordert, deren exakte Höhe zu gegebener Zeit mitgeteilt werden sollte. Die Franzosen würden das Land so lange besetzt lassen, bis die Summe beglichen war. Ein kleines, aber bitteres Detail. Nachdem der Kurfürst von Sachsen im Dezember 1806 einen Separatfrieden mit den Franzosen unterzeichnet hatte und dem Rheinbund, einer Vereinigung französischer Satellitenstaaten in Deutschland, beigetreten war, empfing er aus den Händen Napoleons eine Königskrone und wurde zum König Friedrich August I. von Sachsen ernannt. Ein Jahr danach erhielt Sachsen zur Belohnung Cottbus, einen ehemals preußischen Besitz. Es sah fast so aus, als könnte Sachsen wiederum so stark werden, dass Dresden einmal mehr Berlin die Vorherrschaft in Norddeutschland streitig machen würde. Napoleon nährte diese Hoffnungen. In einer Ansprache an die Offiziere der geschlagenen sächsischen Armee im Schloss von Jena am Tag nach der Schlacht erklärte der Kaiser sich zum Befreier und behauptete sogar, er habe den Krieg gegen Preußen nur deshalb geführt, um die Unabhängigkeit Sachsens zu erhalten. Das war eine neue Wende in der langjährigen Rivalität zwischen Preußen und Sachsen, in der das Bündnis von 1806 nur eine vorübergehende Unterbrechung gewesen war. Jedes Regime ist nach einer Niederlage mit einem Makel behaftet. Das ist eines der wenigen Gesetze der Geschichte. Viele Länder haben schon weit verheerendere militärische Rückschläge als Preußen 1806 bzw. 7 hinnehmen müssen. Aber für ein Staatswesen, das sich so sehr mit seinem militärischen Können identifizierte, kamen die Niederlagen bei Jena und Auerstedt sowie die anschließenden Kapitulationen fast schon einem Todesstoß gleich. Sie trafen das preußische System in seinem Kern. Der König selbst war befehlshabender Offizier, wenn auch nicht sonderlich talentiert. Er hatte seit seiner Kindheit im Militärdienst gestanden und pflegte in Uniform vor seinen vorrückenden Regimentern zu reiten. Die erwachsenen Prinzen der Königsfamilie waren allesamt bekannte Feldherren. Das Offizierskorps war die auf dem Lande herrschende Klasse in Uniform. Die gesamte politische Ordnung des alten Preußen war in Frage gestellt worden.